Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Schleswig-Holstein.
Mit Nana Brink.
Und mit Corbinian Frenzel. Und mit unserem Korrespondenten hier in Schleswig-Holstein, mit Jörn Schaar natürlich.
Moin. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag, muss ich dazu sagen. Wir sind im Literaturhaus Kiel und freuen uns ganz besonders, dass Sie hier heute Abend da sind, und begrüßen Sie hier als Live-Publikum im Literaturhaus.
Ganz wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass wir hier da draußen sein können. Aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung hören, dann...
Dann ist schon Freitagmittag. Und also herzlich willkommen hier 2 Stunden zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Das ist ja die 2. Landtagswahl, die stattfindet vor einer ja nicht ganz einfachen internationalen Kulisse. Die stattfindet in Kriegszeiten. Jörn Schaar, aber wenn man so auch aus Berliner, aus Bundesperspektive auf diesen Wahlkampf schaut, hat man das Gefühl, hier ist es schon recht friedlich insgesamt.
Ja, durchaus. Also natürlich gab es keine Wahlkampfveranstaltung, wo nicht betont wurde, wie furchtbar der Krieg ist und dass das sich alles auch ein bisschen komisch anfühlt, in diesen Zeiten dann Wahlkampf zu machen und Halligalli zu veranstalten. Aber im Wesentlichen war es auch ein sehr friedlicher, ein ruhiger, zivilisierter Wahlkampf, möchte ich mal sagen. Also richtig krawallig gestritten haben die nicht miteinander.
Gut, und wie friedlich ist und was die Themen waren, das besprechen wir gleich mit dir, Jörn Schaar. Und was uns natürlich auch noch interessiert, was ist denn dieser echte Norden? Da haben wir den Poetry Slammer Björn Höxtal eingeladen. Und uns interessiert natürlich auch noch die Energiewende, ein großes Thema hier im Lande.
Ja, also wir haben hier spannende Themen für Sie auf der Tagesordnung hier heute Abend in Kiel und im Radio von Deutschlandfunk Kultur. Und vor allem der echte Norden. Ich meine, das ist ja so ein Slogan. Ich bin mal gespannt, so als Niedersachse habe ich ja immer das Gefühl, damit ist dann auch irgendwie gemeint, so, es gibt auch einen Fake-Norden, aber ich bin gespannt, den echten Norden kennenzulernen.
Und ich als Südländerin sozusagen aus Bayern kommen, bin natürlich doppelt gespannt. Also das, was uns Bundeskanzler Scholz versprochen hat, nämlich das sozialdemokratische Jahrzehnt, das wird wohl in Schleswig-Holstein nicht klappen bei dieser Wahl, denn alles sieht danach aus, dass der alte auch wieder der neue Ministerpräsident ist, nämlich Daniel Günther. Seine CDU führt ja in den Umfragen mit 6, 38%, je nachdem, welche Umfrage man nimmt, und seine Jamaika-koalitionäre SPD und FDP mit Abstand dahinter. Jörn Schaar, also keine Überraschung am nächsten Sonntag?
Naja, abgerechnet wird zum Schluss. Ne? Das müssen wir dann sehen, was tatsächlich kommt. Aber ja, es ist tatsächlich so, in allen Wahlumfragen, die es bisher gab, und die erste kam, glaube ich, sogar schon im November, da lag die CDU eigentlich sehr, sehr deutlich vorne und hat diesen Vorsprung ausgebaut. Heute kam noch mal eine raus vom Spiegel, da lagen sie sogar bei 40%. Also das sieht doch sehr danach aus, als gäbe es keine großen Überraschungen.
Das will Günther, er hat ja die 40 groß irgendwie an die Wand gemalt. Wir hören uns mal an, wie sich der alte und wahrscheinlich auch neue Ministerpräsident anhört.
Robert Habeck hat mir gesagt, wir wollen auf Bundesebene gesetzlich alles möglich machen, dass wir mit so einem LNG-Terminal schon loslegen können, noch während der Genehmigungsphase. Dann zu ihm gesagt, pass mal auf, machen wir mit. Mein Kompromiss ist, das machen wir auch für die A20 genauso. Gib zu, da...
Es kommt noch ein entscheidender Satz, der da eigentlich auch noch sagt nach der Worte, aber eine Zusage von Habeck habe ich noch nicht. Was er anspricht, ist natürlich der wichtige Terminal im Brunsbüttel, nicht?
Genau, richtig. Da gibt es jetzt ein ganz klares Signal. Also es soll ja 2 Terminals, schwimmende Terminals schon geben, die jetzt zum Jahresende kommen sollen. Der Baubeginn heute in Wilhelmshaven, und dann soll es jetzt auch zügig losgehen in Brunsbüttel. Da sagen die Befürworter, das ist die Chance, dass das so ein Import-Hub wird für verflüssigtes Erdgas, weil Brunsbüttel einfach eine sehr gute Lage hat. Das ist das größte Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Tor zum Nord-Ostsee-Kanal und auch gleichzeitig Einfahrt zum Hamburger Hafen über die Elbe. Das könne man da sehr, sehr gut nutzen und sehr, sehr gut gebrauchen.
Na gut, ist Günther wahnsinnig beliebt. Da hat es der Herausforderer schon schwer. Aber fairerweise wollen wir ihn auch noch mal hören, Thomas Losse-Müller von der SPD.
Und mit diesen Inhalten und mit der Stärke unserer Konzepte treten wir an, weil wir die Zukunft dieses Landes gewinnen wollen. Weil wir nicht nach hinten gucken, weil wir nicht rumstenkern, sondern weil wir die besten Lösungen haben, weil wir Verantwortung füreinander nehmen, weil wir solidarisch miteinander umgehen. Und das ist der Weg der SPD.
So, man hört, er hat es echt nicht leicht. Aber irgendwie ist es auch schwierig hier, weil die politische Klientel, die an der Macht ist, die sind ja alle irgendwie verwandt, also politisch.
Naja, genau. Also Daniel Günther tritt gegen seine eigene Finanzministerin an, die wiederum tritt gegen ihren ehemaligen Staatssekretär im Finanzministerium unter der Dänenampel an. Also die haben alle irgendwie beruflich schon mal miteinander zu tun gehabt.
Mhm. Aber Nana, als du gerade sagtest, der Herausforderer, das wäre für mich erstmal eine Frage gewesen. Das ist ja nicht mehr so klar bei Landtagswahlen. Wer ist eigentlich der Herausforderer?
Na, bei einer Koalition Jamaika sowieso gar nicht.
Ja. Richtig, ne? Wir reden ja hier von einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein seit einiger Zeit, seit einigen Jahren. Und ich meine, vielleicht ist das auch ein bisschen so eine Perspektive, die stärker ist außerhalb von Schleswig-Holstein. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, das ist doch auch Robert Habeck-Land hier. Ne? Sind nicht die Grünen die eigentlichen Herausforderer?
Ja, mal so, mal so. Also es gab Umfragen, wo sich SPD und Grüne ziemlich abgewechselt haben in der Wählergunst. Robert Habeck ist natürlich der Grünen-Politiker mit der im Augenblick größten Ausstrahlung bundesweit. Und den verbindet man sehr, sehr stark mit Schleswig-Holstein, war ja auch hier Umweltminister. Im Augenblick ist es so, dass die Grünen eher auf Platz 3 sind. Also denke ich, ist das schon okay zu sagen, Lasse Müller ist der Herausforderer.
Ist ja auch ganz interessant, ne, wenn man sich überlegt, was das für ein Ministerpräsidententyp ist. Ich meine, man könnte jetzt Witze drüber machen, dass das jetzt der zweite ist mit den zwei Vornamen, nachdem Tobias Hans ja aber als jemand, der auch ganz klar, und da wird es jetzt ernster, in der Merkel-Tradition stand, der ja im Saarland jetzt bei der ersten Landtagswahl in diesem Jahr nicht so wirklich punkten konnte, ganz im Gegenteil, jetzt ja Daniel Günther jemand ist, der genau mit dieser Linie, Merkelianer habe ich jetzt in verschiedenen Schlagzeilen gesehen, sehr erfolgreich ist.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Er ist jemand, der auch sehr auf Merkel-Linie ist. Er hat auch, soweit ich mich erinnere, Friedrich Merz nicht unterstützt in seinem Wunsch, Vorsitzender zu werden der Partei. Und jetzt ist er halt am Ende doch Merz bester Mann, den er im Norden überhaupt haben kann. Friedrich Merz war hier zum Wahlkampf Auftakt und hat im Wesentlichen gesagt, es wäre schön, wenn ihr gewinnt, damit wir in Nordrhein-Westfalen dann ein bisschen Rückenwind von
euch bekommen. Ja, die brauchen so ein bisschen Rückenwind. Ja. Apropos Merz, man hat mal den Eindruck, der hat sich ja nicht so viel hier sehen lassen. So nach dem Motto, der fährt lieber nach Kiew als nach Kiel. Ist das so der Eindruck, den man haben kann? Oder will Günther auch gar nicht so viel mit ihm zu tun haben?
Na, ich glaube, er braucht einfach gar nicht so wahnsinnig viel Unterstützung aus der Bundespolitik. Also er hat den größten Beliebtheitswert, glaube ich, aller Ministerpräsidenten oder ist zumindest sehr weit vorne. Die CDU hat keine besseren Leute. Also Thomas Lasse Müller, der freut sich natürlich immer, wenn der Bundeskanzler da ist und die Berliner Politprominenz, auch gerade von den Grünen, gibt sich hier die Klinke in die Hand. Robert Habeck ist alle 14 Tage gefühlt in der Heimat und macht hier irgendwo Wahlkampf. Und Günther braucht das, glaube ich, einfach gar nicht. Der kommt auch so klar.
Hat denn Schleswig-Holstein, wenn man das mal so verallgemeinern kann, eine Farbe traditionell? Weil es ist ja eigentlich ein Wechselland. Wir haben häufig wechselnde Ministerpräsidenten und auch Regierungsmehrheiten gesehen.
Ja, also da je ländlicher es wird, desto konservativer werden die Leute eigentlich. Also gerade im ländlichen Raum, wo viel Landwirtschaft ist, da sind die Leute ziemlich konservativ, an der Westküste vor allem oder auch in Ostholstein. Und in den Städten, da wird es dann ein bisschen progressiver. Kiel, Flensburg, Lübeck, das sind eigentlich SPD-Hochburgen. Jetzt hat Robert Habeck das grüne Bundestagsmandat da gewonnen. Das war auch eine Überraschung. Aber ja, eigentlich ist das, glaube ich, schon so, dass es eher in die Richtung konservativ CDU geht hier.
Wenn wir jetzt auf den Sonntag gucken und das vielleicht mit den 40 klappt, aber zumindest wird das ein deutlicher Vorsprung sein. Wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Was gibt's denn dann für eine Koalition? Neuauflage Jamaika ist ja nicht zwingend nötig, ne?
Na, also wie gesagt, ne, abgerechnet wird zum Schluss. Wir können im Augenblick nur auf die Umfragewerte gucken und da reicht es im Augenblick dann für eine schwarz-grüne Koalition. Da würde die FDP nicht mehr gebraucht, um eine Mehrheit zu bekommen. Und wenn man sich überlegt, wie Mehrheiten gebildet werden in der Politik, dann ist es ja eigentlich immer so, dass man halt mit dem Minimalkonsens auskommt. Also es muss halt reichen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass dann die FDP der Juniorpartner wäre, der Königsmacher, die hätten, glaube ich, einen schweren Stand dann in der Koalition.
Mhm. Ich würde sagen, wir überlassen das einfach mal den Wählerinnen und Wählern, was sie dann am Sonntag wirklich ankreuzen.
Blendende Idee.
Oder bereits angekreuzt haben. Briefwahl ist ja schwer in Mode seit Corona. Schleswig-Holstein vor der Wahl. Wir sind im Literaturhaus Kiel. Am Sonntag wählt Schleswig-Holstein. Ja, und ich musste Nana versprechen, dass ich jetzt gar nicht so viel sage, denn er macht das in jedem Fall poetischer. Björn Höxterl, Autor und Poetry Slammer.
Unser Motto geht inzwischen so. Wir sind der echte Norden. Manchem Bürgermeister anderswo ist da fast schlecht geworden, sowas geht gar nicht. Und wir sollten uns schämen, doch kam das nur aus Süddeutschland, also Hannover und Bremen. Niemand sagt, hier sei man besser oder schlechter. Doch geografisch ist der Norden bei uns einfach etwas echter. Was den echten Norden ausmacht, hier im Jetzt und Heute, sind der Wind, sind die Wellen, sind das Land und seine Leute. Was uns verbindet, das sind Vielfalt. Flaches Land und steife Brisen, weiche Hügel, weiße Strände, roter Klinker, grüne Wiesen. Echter Norden, das heißt Grünkohl, das heißt Raps und Roggen. Und wenn wir ehrlich sind, heißt es auch nicht so richtig häufig trocken.
Björn Höxtal. Autor und Poetry Slammer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Literaturhaus in Kiel. Ich muss gestehen, Poetry Slam und Schleswig-Holstein, als sie mir angekündigt wurden, habe ich gedacht, hätte ich jetzt nicht sofort miteinander in Verbindung gebracht.
Hat hier eigentlich eine sehr starke Basis. Kiel ist mit 1999 der siebtälteste Poetry Slam im gesamten deutschsprachigen Gebiet. Wir haben über die Jahre deutschsprachige Meisterinnen und Meister gestellt. Mona Harry ist vielen Menschen ein Begriff, vor ein paar Jahren mit ihrer viral gegangenen Liebeserklärung an den Norden ganz berühmt geworden. Aber auch Menschen wie Moritz Neumeier, die inzwischen auch im Fernsehen als Stand-up-Comedian zu sehen sind, kommen aus dem schleswig-holsteinischen Poetry Slam. Insofern, innerhalb der deutschsprachigen Slam-Szene hat Schleswig-Holstein sehr wohl eine starke Wahrnehmung als Standort für Poetry Slam und Dichtung auf der Bühne.
Dabei kommt er gar nicht aus dem Norden, nicht? Corbinian, das muss man jetzt dazu
sagen. Unser Gast.
Ja, natürlich. Ja.
Das ist richtig, da bin ich eher zugezogener Lokalpatriot. Ich bin in Köln geboren. Als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern an den Bodensee gezogen. Und ich bin in Meersburg am Bodensee in der Schweizer Grenze aufgewachsen. Bin aber direkt nach dem Abitur weg dort, nach Schleswig-Holstein und will hier nie wieder weggehen.
Also Sie merken schon, ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten jetzt im Radio, im Literaturhaus Kiel hat dieser Hinweis, Köln hatte, glaube ich, noch mehr Überraschung ausgelöst als vielleicht der Bodensee. Aber Sie sind ja wirklich sehr lange schon hier.
Richtig, seit 96.
Und man merkt ja, Sie haben es beschrieben, der Poetry Slam hat den Norden als Thema entdeckt. Aber Sie haben ja auch eine, kann ich das so sagen, eine gewisse Leidenschaft für diese Region und wahrscheinlich auch die Menschen?
Unbedingt. Also wie gesagt, es ist wirklich so, ich bin gerne am Bodensee aufgewachsen, aber es war eine aus meiner Sicht sehr enge, kleine Welt und die Mentalität der Süddeutschen war mir nie so ganz nah mit einem norwegischen Vater und einer rheinländischen Mutter. Und ich hatte in Schleswig-Holstein in meinem Leben das erste Mal das Gefühl, wirklich irgendwo anzukommen und hinzugehören. Und das ist auch ganz aufrichtig gemeint. Ich möchte hier nie wieder weggehen.
Also das mit dem Norden müssen wir irgendwie noch mal ein bisschen erklären. Also ich komme ja aus dem Süden, also nicht aus Hannover, sondern aus dem richtigen Süden, nämlich aus Bayern, aus München. Und da habe ich mich immer schon gefragt, was ist denn dieser Norden wirklich? Und habe mir gesagt, eigentlich ist es ja jetzt die Zeit für so diesen, kennen Sie alle hier, diese Bierwerbung, dieses Plop, ja? Hätten wir jetzt eigentlich auf den Tisch stellen müssen. Ja, das verbinde ich zumindest irgendwie so biertechnisch irgendwie auch mit dem Norden. Aber wir haben uns natürlich gefragt, was ist denn der echte Norden? Und dann haben wir ein paar Antworten gefunden.
Der echte Norden ist, wenn ich nach Hause komme, die Autotür aufmache oder aus dem Zug raussteige, ich rieche das Meer.
Was für mich der echte Norden ist, die Menschen hier, die hier leben. Das ist der echte Norden.
Die Menschen hier sind freundlich, humorvoll.
Man ist schnell beim Du, ist immer freundlich hier.
Man sagt ja immer nordisch kühl. Das ist sicherlich auch richtig, zurückhaltend erstmal. Aber wenn man sie dann erstmal geknackt hat, dann sind sie das treueste Volk, was ich kenne.
Sprache ist total wichtig. Die Art, wie die Menschen hier sprechen.
Wenn man in Bayern ist und man versteht die Bayern nicht, weil sie da bayerisch sprechen, dann fühlst du dich im Norden mit Plattdeutsch zu Hause.
Der echte Norden ist einfach immer so ein bisschen frischer Wind um die Nase.
Mal zum Deich fahren, mal Schafe gucken, mal Möwen hören, das gehört dazu.
Und für mich persönlich die Stille, die Ruhe.
Der echte Norden, der sabbelt nicht viel, er sagt Moin und fertig.
Der sabbelt.
Ist jetzt ein bisschen blöd für eine Radiosendung.
Müssen wir jetzt Schluss machen? Ich weiß nicht. Haben wir schon zu viele Worte verloren über Schleswig-Holstein?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch relativ treffend ist. Also gerade mit dem Unterschied im Süden groß geworden zu sein, habe ich die Norddeutschen und Schleswig-Holstein immer als sehr entspannt, unaufgeregt wahrgenommen. bodenständig, bescheiden, aber selbstbewusst auch darauf, was wir haben und wo wir hier leben dürfen. Und es ist so, am Meer zu leben ist etwas anderes als irgendwo, wo das Meer weit weg ist. Das ist ein offener Horizont und das nehme ich auch bei den Menschen wahr. Und ich habe auch die Schleswig-Holsteiner nie als verschlossen wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, hier sehr offen aufgenommen zu werden. Am Bodensee sind meine Eltern nach 35 Jahren immer noch die Zugezogenen und dieses Gefühl wurde mir hier nie vermittelt.
Man sagt ja auch, die Menschen in Schleswig-Holstein zählen zu den glücklichsten in Deutschland, weil es so stressfrei ist und so entspannt. Und
ich weiß nicht, ob ich das festnageln kann und ich weiß auch nicht, ob es den Schleswig-Holsteiner oder die Schleswig-Holsteinerin gibt, aber ich nehme, wie gesagt, schon ein Grundgefühl hier wahr, dass die Menschen hier sehr gerne leben, dass sie eben auch dieses Entspannte und Unaufgeregte sehr angenehm empfinden. Und ja, dass man wirklich auch einfach selbstbewusst sagen kann, man ist furchtbar gerne hier und will hier nicht weggehen. Und ich erlebe das immer wieder von Menschen, die eine Weile lang wegen Beruf oder Studium woanders hingegangen sind. Ganz viele von denen zieht es hier irgendwann wieder zurück.
Man muss wahrscheinlich auch aufpassen, ne, mit diesen Klischeebildern. Also das Wort karge, ein bisschen verschlossen, weil es sich ja auch immer wieder so weiter transportiert.
Ja.
Habe ich gedacht, auch bevor ich hierher kam. Und dann habe ich gedacht, da ist aber offenbar echt was dran. Also in der Art der Kommunikation, aber ohne, dass es irgendwie unfreundlich wirkt.
Es ist reduziert, kann man das so sagen?
Es ist ein bisschen reduziert und man ist vielleicht nicht wie in Süddeutschland so ganz auf schnellen Kontakt aus und viele Küsschen geben und so weiter, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass wir sehr gute Zahlen sehr lange in der Corona-Pandemie hatten. gab ja immer diesen lustigen Spruch von wegen, dass diese, also wann wir wieder zurückkehren dürfen zu unseren 3 Metern Mindestabstand, wenn die 1,5 vorbei sind. Und es ist ein bisschen was dran, also es ist nicht ganz so auf Enge und Nähe.
Apropos Corona, da würde ich noch gerne mal einhaken, weil Sie auch viel mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die ja bekanntermaßen auch gerade die Teenager in der Corona-Zeit ja auch viel gelitten haben. Wie haben Sie das erlebt? Also gerade Rückzug, kommen die jetzt wieder oder sind die immer noch zurückgezogen? Was macht denn das mit denen, also gerade jetzt in dieser Zeit, auch in diesem Land?
Also ich habe natürlich selber Kinder und ich bin auch viel an Schulen unterwegs, um Workshops zu geben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das für Jugendliche eine wirklich harte Zeit war. Also gerade wenn man eben in der Pubertät ist, eine Zeit, in der man eigentlich ja Grenzen aufbrechen soll und rausgehen und sich sein eigenes Leben finden und aufbauen. Und das hat gefehlt und ich merke jetzt, wie es ein bisschen lockerer wird, dass den Jugendlichen das auch gut tut, dass sie wieder jetzt auch gemeinsame Aktivitäten haben können und wieder mehr möglich ist. Insofern glaube ich schon, dass es jetzt spürbar ist, dass sich wieder etwas ändert ein bisschen und dass eben die Welt wieder ein bisschen offener wird.
Ich tease schon mal ein bisschen auf das, was hier heute noch passieren wird im Literaturhaus Kiel und auch in der Radiosendung, die Sie hören im Deutschlandfunk Kultur am Freitagmittag. Wir werden natürlich auch über dieses besondere Verhältnis zu Dänemark und auch der dänischen Minderheit sprechen. Nur ganz kurz, Sie arbeiten ja auch in Projekten, auch gerade mit dänischen Jugendlichen oder mit, darf ich das so sagen, dänischen Jugendlichen? Nein, südschlesischen, was ist der richtige
Ausdruck? Also tatsächlich beides. Wir haben relativ eine enge Zusammenarbeit auch mit der dänischen Poetry Slam Szene und haben auch viele gemeinsame Projekte, bei denen wir mit beiden Minderheiten arbeiten, der deutschen Minderheit in Dänemark als auch der dänischen Minderheit in Deutschland. Und da erkenne ich auch nicht so ganz große Unterschiede. Es ist manchmal eher dann so Kleinigkeiten mit Disziplin, die bei den deutschen Schülern tatsächlich immer noch ein bisschen stärker zu sein scheint als bei dänischen. Manchmal habe ich das Gefühl. Ich kann noch nicht ganz beurteilen, ob das jetzt bei dänischen Minderheiten dann wieder sich vermischt. Das müsste ich jetzt,
ja. Das ist ja sehr interessant, dass sich das auch bei den Jugendlichen schon fortträgt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Björn Höxterl, Poetry Slammer, Autor, Moderator, man kann wahrscheinlich vieles ergänzen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier.
Dankeschön.
Eines der ganz großen Wahlkampfthemen war die Energiewende und die hat natürlich mit dem Krieg in der Ukraine an Brisanz gewonnen und der Ausbau der erneuerbaren Energien, der stand ja ganz oben auf der Liste der Regierung und hier haben wir mal ein paar Zahlen und Fakten zusammengetragen.
Rund 800 Biogasanlagen stehen in Schleswig-Holstein. Sie produzieren etwa 15% des Strombedarfs in dem Land. Laut dem Landesverband für erneuerbare Energien sparen allein diese Biogasanlagen rund 600 Tonnen CO2 ein. Und weil man sie so flexibel steuern kann, tragen sie auch etwas zur Stabilität der Stromnetze bei. Stark im Kommen ist Photovoltaik. Immer mehr Gemeinden richten Solarparks ein, auch auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen. Denn in Schleswig-Holstein scheint die Sonne rund 2000 Stunden im Jahr. Und so erzeugen die Anlagen pro Jahr etwa 9000 Gigawattstunden Strom, der überwiegend direkt ins Stromnetz eingespeist wird. Damit könnte man theoretisch eine Stadt wie Frankfurt am Main für etwa 6 Jahre mit Strom versorgen. Vor allem an der Westküste des Landes drehen sich die Windräder. Rund 3000 Stück sind es, die im Jahr 2019 die unglaubliche Zahl von 19,8 Millionen Gigawattstunden Strom geliefert haben. Zum Vergleich, die höchste Leistung, die ein mittleres Atomkraftwerk wie etwa Isar 2 bei München oder das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen erzeugen kann, liegt bei jeweils nur 1,5 Millionen Gigawattstunden. Während Schleswig-Holstein sich jahrzehntelang auf die reine Produktion und den Verkauf von grünem Strom ins deutsche Netz konzentriert hat, gibt es inzwischen immer mehr Projekte, um den Strom direkt vor Ort zu nutzen. Nicht nur für den Strom aus der eigenen Steckdose, sondern indem man erneuerbaren Strom in Wasserstoff umwandelt. Denn Wasserstoff kann man besser speichern und somit auch weiter transportieren.
Und genau darum geht es jetzt in unserem nächsten Gespräch, um den Wasserstoff. Und das besprechen wir mit Annika Fischer. Sie ist die Leiterin der Koordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft in Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Geben Sie uns erstmal eine kleine Chemiestunde, Nachhilfe. Wofür braucht man den und was kann der?
Ja, moin. Wasserstoff ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, auch für die Energiewende, wie wir gerade schon gehört haben. Wasserstoff kann eben vieles. Also es wird als Schlüsseltechnologie bezeichnet, weil es einfach langfristig die Energie, die wir jetzt durch Sonne und Wind gewinnen, die wir aber nicht direkt verbrauchen können, speichern können. Es kann aber auch dadurch weiter transportiert werden und es kann dafür sorgen, dass wir die Energie, die wir im Stromsektor produzieren, auch in andere Sektoren anwenden können.
Aber wichtig ist ja, dass er grün ist, nicht? Wie kriegt man den grün?
Den grünen Wasserstoff, den bekommt man vor allem durch Wasserstoff- oder Wasserelektrolyse. Das ist ein Verfahren, in dem man durch Elektrizität Wassermoleküle spaltet. Also in ihre Bestandteile, einmal Wasserstoff und einmal Sauerstoff. Und hierdurch dann eben diesen Wasserstoff auch für andere Zwecke anwenden kann.
Ich habe ja mal das schöne Stichwort gelesen im ganzen Kontext. Der grüne Wasserstoff sei der Champagner der Energiewende. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ist das eigentlich eine positive Aussage oder sagt man damit, eigentlich auch ein bisschen zu teuer für das, was es ist?
Ja, es ist natürlich noch so, weil wir einfach keine Serienproduktion haben bisher, dass es noch eine teure Technologie ist. Nichtsdestotrotz sind wir darauf angewiesen. Also wir müssen weg von dem Gedanken, dass es der Champagner ist und dass wir ihn nur da anwenden können, wo wir einfach keine andere Wahl haben, sondern wir müssen breiter denken und wissen, dass Wasserstoff sowohl in der Industrie angewandt werden muss, sowohl also auch im Mobilitätssektor als Teil angewendet werden kann und auch jetzt im Wärmesektor zum Einsatz kommen kann.
Also es soll ein bisschen mehr Flens und Jeva irgendwie werden. Dann frage ich mich natürlich, weil Sie gerade natürlich in der Koordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft in Schleswig-Holstein sind, haben Sie ein paar Beispiele, wo das schon angewendet wird und wie?
Ja, tatsächlich sind die Akteure in Schleswig-Holstein schon wahnsinnig motiviert und engagiert in diesem Thema. Also wir haben schon circa 15 Projekte, die auch Wasserstoff mitdenken und auch Teile davon schon umsetzen. Wir haben hier schon die Industrie, also das Projekt beispielsweise Westküste 100, wo die Raffinerie hier gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Region Heide und anderen Partnern den Wasserstoff im Industrieprozess anwenden möchte, in der Raffinerie, aber auch zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen für den Flugverkehr. Wir haben auch Projekte weiter oben in Schleswig-Flensburg beispielsweise, in Haurup ein Projekt, das Wasserstoff produziert, grünen Wasserstoff und diesen ins Erdgasnetz speist, um hier eben anteilig das Erdgasnetz etwas grüner zu gestalten. Aber auch Projekte, die sich mit der Konzeptionierung von Kommunen beschäftigen. Also wie kann man bei uns Wasserstoff integrieren? Wie kann man regionale Wertschöpfung erreichen? Auch hier in Nordfriesland ein wahnsinnig schönes Beispiel, wo regional grüner Wasserstoff hergestellt wird und dieser dann eben direkt an der Tankstelle für den öffentlichen Nahverkehr genutzt wird. Also 2 Linienbusse sind hier schon im Betrieb, das Projekt E-Farm. Es gibt also schon wahnsinnig gute Beispiele und viele Akteure, die hier engagiert sind.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend schon und vielversprechend. Projekte, ist immer die Frage, wird daraus auch eine Gesamtpolitik, ist die stimmig? Und Jörn Schaar, unser Landeskorrespondent, ist jetzt auch wieder hier bei uns, mit dem ich das gerne mal so ein bisschen abklopfen möchte, mit Blick auf die Politik der Landesregierung Schleswig-Holstein insgesamt. Da hat sich der zuständige Minister Jan-Philipp Albrecht, der jetzt bald geht, auch nochmal gelobt und sein Land hat gesagt, kein Land hat mehr neue Windräder genehmigt als Schleswig-Holstein. Erstmal die Frage, stimmt das?
Das stimmt, ja, ja.
Ja. Das heißt, es ist auch gerade stimmig die Richtung Energiewende? Es läuft in Schleswig-Holstein?
Ja, es läuft ja schon eine ganze Weile sehr, sehr gut. Also wir kriegen das ja grundsätzlich hin. Auch das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dieses Ziel, 2% der Landesfläche für Windkraft zur Verfügung zu stellen. Da ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland, das das wirklich geschafft hat. Da muss man dann noch mal genauer drauf gucken, wie geeignet die einzelnen Flächen jeweils sind. Aber erstmal auf dem Papier stehen wir ganz gut da, was das angeht.
Das finde ich interessant, dass Schleswig-Holstein das erreicht hat, was ja süddeutsche Bundesländer, also wirklich, ne, nicht Niedersachsen, sondern Bayern, Baden-Württemberg, nicht erreicht haben und da ja ganz häufig begründet damit, das kann man gegenüber der Bevölkerung nicht verkaufen, weil es da auch ganz viele Bürgerinitiativen beispielsweise dagegen gibt. Wie ist das hier in Schleswig-Holstein?
Na, auch hier gibt es natürlich Widerstand. Es gibt auch Leute, die sagen, wir haben keine Lust, auf Windräder zu gucken, die Verspargelung der Landschaft. Ne? Es gibt Dörfer in Dithmarschen, wenn man sich da auf seine Terrasse stellt und sich einmal im Kreis dreht, dann sieht man 800-900 Windräder, die nachts blinken zur Flugsicherung. Da gibt es Leute, die sagen, als ich aufgewachsen bin, gab es das noch nicht, das sah schöner aus. Ob die jetzt neben einem Tagebau wohnen wollen würden, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber das ist, es gibt Strategien, wie man Leute hier besser einbindet, zum Beispiel über Bürgerwindparks, dass die Leute mit an der Finanzierung beteiligt sind und dann auch daran verdienen, diesen Strom, den sie erzeugen, zu verkaufen.
Kommen wir zum Schluss mal zum Wasserstoff zurück. Annika Fischer, Leiterin der Koordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft Schleswig-Holstein. Es gibt ja... Nun, man bezeichnet sich als Modellregion, ja? Also wir haben hier im Norden die Nase vorn. Das würde Sachsen-Anhalt wahrscheinlich bestreiten. Da machen die ja, wissen Sie auch, Sie lächeln schon, haben sich das ja auch vorgenommen, haben gesagt, wir sind eine Modellregion. Gibt es da Konkurrenz? Vielleicht auch eine positive?
Ja, es ist natürlich nicht nur Schleswig-Holstein, die auf das Produkt oder auf den Stoff Wasserstoff gucken. Es ist auch international bekannt und auch deutschlandweit, also national, ein starker Wille, das nach vorne zu treiben. Und da sind wir natürlich auch auf Zusammenarbeit aus. Also wir wollen das nicht nur innerhalb Schleswig-Holstein schaffen, diese Energiewende mit Wasserstoff, sondern eben natürlich auch gemeinsam. Nichtsdestotrotz hat Schleswig-Holstein eben eine wahnsinnig gute geografische Lage und hohes Potenzial, hier auch eine Vorreiterrolle einzunehmen, weil wir Salzkavernen haben zur Speicherung von Wasserstoff, weil wir wahnsinnig viel erneuerbare Energien haben hier im Land, aber auch, weil wir ein gutes Verteilnetz haben.
Vielen Dank, Annika Fischer, Leiterin der Koordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft in Schleswig-Holstein.
Schönen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Schleswig-Holstein.
Wir sind ganz real im Literaturhaus in Kiel. Eine der ersten Sendung außerhalb des Studios wieder, dank, ja, ich würde nicht sagen, Corona ist vorbei, aber dank der Tatsache, dass jetzt wieder mehr geht. Nana, apropos mehr geht, ich weiß nicht, was du im Sommer 1986 so getrieben hast, aber ich kann mich erinnern.
Du kannst dich erinnern.
Ja, ich war ein kleiner...
Was habe ich gepetzt gestern?
Ich war ein kleiner Piefke, muss ich schon dazu sagen, aber ich kann mich erinnern, dass ich beim Schleswig-Holstein Musikfestival war.
Also da war ich ganz bestimmt nicht.
Bei der ersten Ausgabe und insofern freue ich mich ganz besonders, dass Frank Siebert heute hier ist, der Leiter und Chefdramaturg des Festivals. Schönen guten Abend. Schönen
guten Tag.
Guten Abend. Sie waren damals noch nicht mit an Bord.
Nein,
ja.
Dann haben Sie mir was voraus.
Ja, die Erinnerungen sind auch übersichtlich, aber die Erinnerung daran, dass es etwas ganz Besonderes war, weil es war Klassik vor ganz anderen Kulissen. Aber ich glaube, Sie können viel besser erklären, was das Schleswig-Holstein Musikfestival ausmacht.
Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was 1986 hier im Land los war. Es wurde auch von einem musikalischen Flächenbrand gesprochen. Die Idee war eben, die Musik, die großen Klassikkünstler in Schleswig-Holstein zu verteilen, in die Scheunen, in die kleinen Kirchen, auf Gutshöfen. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Wir waren ja auch eine der ersten Festivals, die so in die Fläche gegangen sind. Danach gab es sehr, sehr viele, die das nachgemacht haben. Also nachmachen will ich eigentlich gar nicht negativ meinen, ist ja ein Lob. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben.
Also sozusagen von der Philharmonie bis in die Dorfscheune.
Alles,
Hat das aber auch sehr viel mit dem Gründer zu tun gehabt natürlich?
Auf jeden Fall.
Also mit seiner Persönlichkeit, seiner Überzeugungskraft?
Auf jeden Fall. Er ist ein charismatischer Mensch und Künstler und hat einfach das auch geschafft, die Menschen zu begeistern und auch zu sagen, traut euch mal, Klassik zu hören. Es tut nicht weh. Und viele sind so auch durch das Schleswig-Holstein-Musikfestival zur klassischen Musik gekommen.
Wenn wir auf dieses Jahr schauen, habe ich richtig gelesen, 123 Spielstätten werden Sie insgesamt haben in diesem Sommer?
Das ist richtig,
ja. Und nennen Sie mal ein paar Highlights. Was kann man erwarten im Programm?
Im Programm, unser Intendant sagt immer, jedes Konzert ist ein Highlight. Es fällt einem tatsächlich wirklich schwer, wenn man so ein Programm zusammenstellt, aber wir haben natürlich große Orchester. Wir haben das BBC Philharmonic Orchester mit Omer Meyer-Welber und Fazil Say, also auch ganz international besetzt. Wir haben natürlich Christoph Eschenbach mit unserem internationalen Jugendorchester, aber auch, da wir hier im Literaturhaus sind, Klaus-Maria Brandauer wird die schöne Magelone lesen und ja, sehr, sehr vieles mehr.
Igor Levit
bei der Eröffnung des Festivals.
Muss ja, man vielleicht auch da ja,
große.
Ich habe einen Aspekt, den ich hier gerne noch erwähnen möchte, weil er, glaube ich, das Schleswig-Holstein Musikfestival auch noch mal besonderer macht als die vielen, die dann auch später eingestiegen sind. Sie haben ja eine ganz starke Struktur vor Ort. Also das ist ja nichts, was von oben kommt und sagt, wir spielen jetzt mal hier und dort, sondern Sie haben im Prinzip Komitees, die vor Ort sich wirklich liebevoll und mit Engagement drum kümmern.
Ja, das sind unsere sogenannten Beiräte. Das sind die Menschen vor Ort, die sich zusammentun, das sind Ehrenamtliche und das ist eigentlich das Herzstück des Festivals und das ist eine Struktur, die es nirgendwo in der Welt auf einem anderen Festival gibt. Sie willkommen die Künstler vor Ort, sie verwöhnen sie und willkommen auch das, die Festivalgäste und das ist wirklich einmalig und macht auch diesen Charme des Festivals aus, dass es wirklich eine Festlichkeit ist und auch eine Willkommenskultur, die auch für Schleswig-Holstein steht dann.
Eine Festlichkeit, Willkommenskultur, überhaupt Schleswig-Holstein als großes Musikland. Und da fällt mir jetzt eine ganz andere Art von Musik rein und ich muss so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil meine Schwiegereltern wohnen nämlich in einem Dorf bei Wacken. Und ja, das ist ja nun eine ganz andere Musikrichtung, wenn ich mal so sagen darf.
Ein Ortsname, der sofort etwas auslöst.
Und ich weiß noch genau, als ich meine Schwiegereltern besuchte irgendwie, und ich dachte, das gibt's überhaupt gar nicht. Was ist jetzt los? An einem Samstagmorgen war also Hardrock über die gesamten Felder, dass man wirklich noch über Kilometer rausfiel. Und das ist ja auch eine Veranstaltung, ich will das jetzt nicht vergleichen natürlich, aber die ja so gewachsen ist, das ganze Dorf feiert ja mit. Ja, und die machen ja ihre Campingplätze frei. Haben Sie da einen Bezug? Gibt es da Bezugspunkte oder ist das etwas, oder hat man sogar mal überlegt, ob man was zusammen macht? Oder?
Wir haben das tatsächlich überlegt, sind aber bis jetzt noch nicht zu einem gemeinsamen Projekt gekommen. Aber es kann durchaus möglich sein. Im Moment, der Bezugspunkt ist der, dass wir versuchen, möglichst, wenn Wacken ist, keine Konzerte in der Region zu veranstalten.
Es wird auch schwierig, glaube ich mir. Ja?
Nicht, weil es so laut wird, sondern weil einfach so viele Menschen unterwegs sind.
Ja, die haben jetzt auch 2 Jahre Pause gemacht, dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal wieder.
Tja, aber es ist doch schön, was nebeneinander und dann auch möglicherweise miteinander möglich ist. Ich will übrigens noch hier, diesen Trip down Memory Lane noch zu ergänzen, sagen, damals war es das Gut Wotersen, in dem ich das Schleswig-Holstein Musikfestival zum ersten Mal gesehen habe. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was ist das? Warum erwähnt er das extra? Ich glaube, ganz Deutschland hat dieses gut kennengelernt, denn es war die Kulisse für eine unglaublich erfolgreiche Fernsehserie der 80er Jahre, nämlich das Erbe der Guldenburgs. Spielen Sie da immer noch?
Immer noch, nach wie vor, ja.
Tja. Und kannst du dich erinnern, was du gehört hast?
Nein. Aber vielleicht ist es einfach wieder mal eine Reise wert, für uns sowieso und für uns, die Sie uns zuhören hier heute im Deutschlandfunk Kultur in unserer kleinen Sondersendung, die wir machen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein.
Aber erstmal herzlichen Dank, Frank Siebert, seit 25 Jahren Leiter der Konzertplanung und Chefdramaturg des Festivals. Schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und wir gucken in der nächsten Stunde hier im Literaturhaus in Kiel auf Politikskandale. Und ich werfe jetzt einfach nochmal 2 Worte in den Raum. 2 Namen, Barschel und Engholm. Das wird uns noch beschäftigen. Und natürlich, du hast es schon angekündigt, Corbinian, die dänische Minderheit, die engen Bande zu Dänemark, ist auch etwas, was uns noch beschäftigt.
Aber wenn wir schon bei großen Namen sind, ich würde noch 2 weitere nennen.
Gerne.
Ja, sind jetzt dummerweise irgendwie Männernamen auch mal wieder. Aber gut, das war vielleicht die Zeit. Günter Grass, Thomas Mann. Aber gut, hören Sie mehr. Bleiben Sie einfach dran und bleiben Sie hier gespannt im Literaturhaus in Kiel.
Der echte Norden, der sabbelt nicht viel. Er sagt Moin und fertig.
Ich würde sagen Moin,
Nana. Moin, Moin, Corbinian.
Nana Brink ist hier.
Corbinian Frenzel in der zweiten Stunde.
Ja, aus dem Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel. Der Blick auf die Landtagswahl, die hier am Sonntag stattfindet.
Genau, und wir zeichnen jetzt auf am Donnerstag. Und das, was Sie hören, ist Freitagmittag. Und wir haben uns in dieser Stunde... jetzt so ein bisschen läuft mir jetzt das Wasser im Munde zusammen, obwohl es unser letzter Take ist, nämlich die Krabbenfischerei vorgenommen. Und wenn ich irgendetwas wahnsinnig liebe, dann sind es die Krabbenbrötchen in Büsum.
Okay.
Muss ich jetzt einfach mal.
Aber so ertränkt in Cocktailsoße? Oder?
Nein, ganz pur, genau wie sich das gehört, mit einem Weißwein dazu. Das ist einfach fantastisch. Und wie das funktioniert und warum es aber denen eigentlich nicht ganz so gut geht, das wird uns in dieser Stunde beschäftigen. Nach großen Skandalen.
Denn Schleswig-Holstein, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber war ja ein Land, das ein Bundesland, das das gesamte Land echt auf Trab gehalten hat mit verschiedenen politischen Skandalen. Da schauen wir gleich genauer drauf.
Und wir schauen auch noch auf die dänische Minderheit, wobei mir das mit der Minderheit immer so ein bisschen komisch vorkommt, weil so eine Minderheit ist es gar nicht, wenn 50.000 Leute hier leben, die sich sozusagen dem Dänischen zugehörig fühlen. Aber wir werden es herauskriegen.
Genau. SSW ist das Stichwort. Alles weitere dazu hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir sind im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel vor der Wahl in Schleswig-Holstein, ausgestrahlt in Deutschlandfunk Kultur an diesem Freitagmittag. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Das war ein und ist ein eher ruhiger, vielleicht auch wenig polarisierender Wahlkampf. Aber das war ja nicht immer so. Für die Älteren reicht wahrscheinlich ein Name: Uwe Barschel.
Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Uwe Barschel war das 1987 und Sie konnten das jetzt natürlich nicht sehen, wenn Sie uns im Radio hören, aber unser Publikum hier in Kiel konnte das live verfolgen, dass unser jetziger Gast, nämlich der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelang, schon so ein bisschen Pantomime dazu gemacht hat. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, ich glaube, heute muss man sagen Moin.
Ja, Moin, richtig, wir bleiben aber so weit. Das war, ich sagte gerade für die Älteren, aber wahrscheinlich ist dieser Name Barschel auch für die, die später in die Politikbetrachtung eingestiegen sind, noch immer ein Begriff. Ja, ein Skandal, der das Land in Atem gehalten hat. Wir haben gerade diese Aussage gehört, das Ehrenwort, das wiederholte Ehrenwort. Wenige Tage dann später sein Rücktritt und dann auch kurze Zeit danach der Tod in der Badewanne in Genf. Ja, eine nie komplett aufgeklärte Geschichte. Waterkant-Affäre, das war ja so dieses Stichwort in Anlehnung an Watergate.
Waterkant-Gate.
Ja, Waterkant-Gate. Ist das Zufall, dass diese Geschichte in Schleswig-Holstein gespielt hat?
Oh mein Gott. Also die Frage würde eigentlich darauf hinauslaufen, als ob es hier eine gewisse Hintertriebenheit, Gerissenheit gibt. Also so weit würde ich eigentlich nicht gehen. Aber es ist sicherlich diese Bilder, deswegen vielleicht auch ein bisschen meine Pantomime, diese Bilder gehören wahrscheinlich so zum Repertoire der Ikonografie des Politischen in Deutschland. Also jeder hat das vermutlich zigmal gesehen und das ist auch kein Zufall, dass es ja mehrfach mittlerweile auch die ganze Geschichte verfilmt wurde, weil es immer noch die Fantasie anregt. Ich würde sagen, es ist eigentlich nichts, was jetzt nur in Schleswig-Holstein passieren könnte, aber es hatte tatsächlich ein bisschen was von Shakespeare'schem Drama. Oder wenn wir es etwas weniger literarisch sagen, das war eine Missachtung, ein Missbrauch auch von politischer Macht, wie man ihn bis dahin in der Geschichte der Bundesrepublik ja auch gar nicht gekannt hat.
Naja, aber das Drama ging ja dann auch schon ein paar Jahre weiter. Da fällt der nächste große Name, Björn Engholm, 1988, der große Wahlsieger dann, Strahlefigur, SPD-Chef. 1988, völlig korrekt, danke Corbinian. SPD-Chef, Kanzlerkandidat, dann der Absturz 1993. Geldgeschenke der SPD an Rainer Pfeiffer, einer der Schlüsselfiguren ja in dieser Barschel-Affäre. Und ich sehe Engholm auch noch vor mir. Ja, es ging vor allem
um die Frage, was Björn Engholm zu welchem Zeitpunkt gewusst hat und was er darüber gesagt hat. Und da hat er die Unwahrheit gesagt. Vermutlich eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was aus der Staatskanzlei heraus geleitet wurde. Aber immerhin, er hat immer sehr stark mit seiner Glaubwürdigkeit tatsächlich auch gehandelt. Das war sein Kapital. Und das war von einem auf den anderen Tag hin.
Ich glaube, was damals und auch im Nachklapp viele verwundert hat, dass dieses Land, das wir jetzt auch ein bisschen kennengelernt haben, auch in seiner letztendlich Freundlichkeit, Zugewandtheit und vielleicht auch Behäbigkeit so massive politische Intrigen erlebt hat und ja dadurch auch ein politisches Klima ja auch wirklich ja auch über den Zeitraum hinaus vergiftet war.
Das ist, glaube ich, so. Barschel stellt in gewisser Weise einen vorläufigen Schlusspunkt einer in diesem Land extrem polarisierten politischen Kultur dar. Das kann man sich, glaube ich, heute auch gar nicht mehr so ganz gut vorstellen. Aber wir hatten eben hier eine sehr linke SPD und wir hatten vor allen Dingen eine zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre dominante CDU, die tatsächlich auch den Anspruch hatte, im Grunde genommen jeden Posten, da gibt es auch diesen berühmten Satz, bis hin zum Hausmeister im Grunde genommen mit Parteibuch zu besetzen. Und das hat natürlich Wunden gerissen in alle Richtungen. Barschel war dann in gewisser Weise so eine Art gefühlter Höhepunkt. Da waren ja eindeutig kriminelle Machenschaften, wo auch bis heute nicht so hundertprozentig klar ist, wer jetzt welchen Anteil hatte. Aber das war auch so ein Punkt, wovon man dann auch versucht hat, zu versuchen, es besser zu machen. Und in gewisser Weise ist auch die ja doch deutlich bessere politische Kultur, die wir jetzt haben, auch ein Ergebnis des sich zusammen an die Brust schlagens und zu sagen, so darf es nicht weitergehen.
Na, und es ging ja dann eigentlich auch nach Engholm, kann man ja sagen, weiter. Also ich sage nur Heide Simonis, die erste Frau auf dem Posten einer Ministerpräsidentin überhaupt in der Bundesrepublik. Und das hat für viel Furore gesorgt.
Abgegebene Stimmen 88, gültige Stimmen 88, Ja-Stimmen 46, Nein-Stimmen 41. Bleibt noch nachzutragen eine Enthaltung. Damit ist im ersten Wahlgang die Abgeordnete Heide Simonis zur Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein gewählt.
Also die Umstände waren eigentlich das, was das Gefühl der Besonderheit aufkommen lässt. Es war ja alles ein bisschen anders geplant und dieses etwas ruckartige ins kalte Wasser geworfen zu werden, hat jedenfalls bei mir dieses Gefühl hervorgerufen. Dass andere Leute das Gefühl haben, es ist was Besonderes, dass das eine Frau machen kann, na gut, das zeigt nur, dass wir noch nicht genügend Frauen haben. Vielleicht wird ja bei den nächsten 4, 5 Wahlen das eine solche Normalität geworden sein, dass keiner mehr darauf besonders reagiert, dass es eine Frau ist.
Also ich kann mich gut daran erinnern, 1993, das war echt nach dem Motto, endlich ist es mal irgendwie so weit. Und ja?
Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja erst, als wir die Landtagspräsidentin gehört haben mit dem Abstimmungsergebnis, war ich kurz auf dem falschen Pfad, weil ich habe gedacht, wir hören nicht den grandiosen Beginn der Heide Simonis, sondern das traurige Ende. Ja, Stichwort Heidemörder, als sie eigentlich eine parlamentarische Mehrheit hat. Aber nein, ich mache mal einen Punkt. Lassen Sie uns erstmal das würdigen, oder?
Nein, es ist tatsächlich so, dass Heide Simonis dann ja letztendlich aufgrund des Scheiterns von Björn Engholm hier zur Ministerpräsidentin gewählt worden ist. Sie war natürlich auch, hat es auch andere Leute gegeben, die sich das auch zugetraut haben. Und tatsächlich, das bleibt bis heute ein Datum, dass man sagt, zum ersten Mal, dass eine Frau dieses Amt ja dann auch für eine sehr lange Zeit, nämlich bis 2005, also 12 Jahre tatsächlich dann noch inne gehabt hat.
Und dann nach 4 Abstimmungen immer noch keine Mehrheit. Und auch an dieses Gesicht von ihr kann ich mich noch gut erinnern. Also ich glaube, wie Holstein hinaus hat man das ja irgendwie hat sich das einem eingeprägt.
Ich glaube, man sagt kollektives Gedächtnis an dieser Stelle, ne?
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich, aber es ist tatsächlich auch bis heute eine Besonderheit, dass die Situation im Landtag, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, also Rot und Grün hatten keine eigene Mehrheit, der SSW, über den wir ja, glaube ich, hier auch gleich noch sprechen, hatte dann gesagt, wir sind bereit, das Ganze zu tolerieren. Und eigentlich war alles klar, es hat mehrere Probeabstimmungen gegeben und tatsächlich aus dem Hinterhalt gewissermaßen hat dann eine Person, wo bis heute nicht klar ist, wer es war, eine Person dann die Stimme versagt und das dann bis zum 4. Wahlgang. Also das ist natürlich auch noch diese Besonderheit gewesen. Ja, und dann kommen wir zu dem Gesichtsausdruck, der Ihnen auch bis heute quasi
ins Gedächtnis gebrannt hat. Ja, aber es ist ja gut, dass man ihn wahrscheinlich nicht weiß.
Ich würde an dieser Stelle jetzt am liebsten sagen, let's dance. Aber eine Frage habe ich noch und die geht an Jörn Schaar, unseren Landeskorrespondenten, der auch hier bei uns in der Runde wieder mit dabei ist. Wir haben ja gerade viel in der Geschichte rumgeforscht. Gegenwart, ist denn Schleswig-Holstein, die politische Klasse, mittlerweile nach Ihrer Einschätzung Ja.
Langweilig, sag's nur.
Nein, es ist ja, ich will es mal positiv formulieren. Ne? Wir haben ja auch jetzt auf Bundesebene wird ja ein gewisser Robert Habeck auch für den Politikstil immer wieder bewundert, der ja eher.
Der redet aber mehr, als man normalerweise hier redet.
Ja, versöhnend herangeht und nicht unbedingt spaltend. Hat sich da wirklich was geändert?
Ja, das würde ich schon sagen. Die Sitten waren mal deutlich rauer politisch in Schleswig-Holstein. Das hat sich schon gewandelt. Gerade jetzt auch in der Jamaika-Koalition sieht man das. Die haben ja sehr vor sich hergetragen, wie gut das alles mit auch auf persönlicher Ebene funktioniert, wie einig sie sich immer sind. Waren da sehr bemüht, auch dieses Bild immer offen zu halten. Und auch, ich glaube, es war ja die erste Jamaika-Koalition in Deutschland auf Landesebene, auch einmal zu zeigen, das funktioniert halt. Das kann man machen. Und das würde ich dann schon sagen, dass sich da die politische Kultur doch deutlich gewandelt hat.
Einverstanden?
Ja, ich bin schon einverstanden. Das ist tatsächlich so, dass auch hier im Landtag beispielsweise man, ich glaube, offen miteinander umgeht, dass die Opposition ziemlich viele Rechte hat. Das sind auch letztendlich Folgen aus dieser wirklich Katastrophe Ende der 80er Jahre, wo man gesagt hat, wir wollen es tatsächlich besser machen. Ich glaube, so ein bisschen hat das auch funktioniert.
Vielen Dank, Wilhelm Knelang, Professor für Politikwissenschaften an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel. Danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark, die spürt man ja eigentlich kaum hier. Etwa 50.000 Menschen zählen sich in Schleswig-Holstein zur dänischen Minderheit. Die meisten davon leben in Flensburg, Nordfriesland. 1920 wurde per Volksabstimmung der heutige Grenzverlauf bestimmt. Aber was erzähle ich Ihnen? Viel besser kann es unser nächster Gast erzählen. Jürgen Kühl, Minderheiten-, Grenzregionforscher, Gründer der dänischen Gemeinschaftsschule mit deutschem und dänischem Pass. Jetzt muss ich sagen, hi.
Hi.
Mehr muss ich nicht sagen, oder warum viele Worte verlieren?
Moin.
Moin.
Moin ist auch auf Dänisch, ja.
Ja?
Sie sind in Rendsburg geboren, Ihre Mutter ist Dänin, der Vater gehörte zur dänischen Minderheit damals an. Wie fühlte sich so eine Kindheit damals?
Ja, eine Kindheit, die damals, ich bin 1965 geboren, doch eher so wie im Ghetto aufzuwachsen gewesen ist. Also ich gehöre in eine Familie oder stamme aus einer Familie, die doch sehr national-dänisch war. Und das heißt, wir hatten eigentlich kaum Berührung mit der deutschen Mehrheit, außer durch die Familienmitglieder, die den Weg der Mehrheit gewählt hatten.
Nun gab es ja dann, wir haben gesagt, 1920 wurde der Grenzverlauf irgendwie dann bestimmt. 1945 gab es ja auch so einen Bruch. Viele wollten eigentlich nicht zu Deutschland gehören. Das hat sich dann im Wirtschaftswunder wieder geändert. Wann hat sich das dann wirklich so zu einer Modellregion entwickelt, wie es ja heute ist?
Ich würde sagen, nach dem Fall der Mauer. Denn da gab es plötzlich ein Bedarf an Vorzeigebeispielen dafür, wie es funktioniert. Und hier funktionierte es. Es funktionierte eigentlich seit Mitte der 50er Jahre mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen zu den Rechten beider Minderheiten. Mit beiden meine ich auch der dänischen Minderheit in Deutschland und der deutschen in Dänemark. Aber dieses modellhafte Zusammenleben, das entsteht in den 90er Jahren.
Sie haben nochmal diesen Vertrag erwähnt. Was wurde da genau beschlossen?
Ja, das war so ein typisch dänisches Ergebnis. Es war nämlich kein Vertrag, denn die Dänen wollten keine Verträge mit den Deutschen schließen, nicht zu Minderheitenfragen. Und deshalb wurden es zwei mehr oder weniger parallele Regierungserklärungen zu den Rechten der Minderheiten. Und wenn man sagt Bonn-Kopenhagener Erklärungen in der Mehrzahl, dann bedeutet die Bonner Erklärung reguliert die Rechte der dänischen Minderheit und die Kopenhagener Erklärung die Rechte der deutschen Minderheit in Dänemark.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch mit diesen Details. Man kriegt das ja auf der großen Bühne immer dann mit, wenn es um den SSW geht, den Südschleswigen Wählerverbund.
Verband.
Ah, UA, ja, vielen Dank. SSW, ich bleibe bei der Abkürzung. Ich begrüße übrigens auch in dieser Runde wieder Björn Höxterl, den Sie schon am Anfang der Sendung kennengelernt haben, der Poetry Slammer und Autor und Moderator, weil er ja auch viel mit Projekten zu tun hat, die in diesem Bereich unterwegs sind. Ich würde Sie beide gerne mal fragen, das finde ich eigentlich interessant, weil wir haben ja häufig so ein bisschen Folklore, wenn es um Minderheiten geht. Ne? Wenn man sich das in Brandenburg anschaut, wie das Sorbische da bemüht wird, da hat man dann häufig den Eindruck, okay, da war mal was, aber das wird jetzt auch vielleicht ein bisschen aus touristischen Gründen wieder stärker wiederbelebt. Aber hier ist das ja wirklich eine starke, ganz lebendige Realität.
Ja, tagtäglich im nördlichen Teil des Bundeslandes Schleswig-Holstein ist es so. Und die dänische Minderheit ist ja in unheimlich vielen Orten vertreten, insbesondere durch ihre Bildungseinrichtungen, durch Kindertagesstätten, 55 davon und 40 Schulen. Das heißt, es ist ein sehr starker Faktor, aber eigentlich nur im nördlichsten Teil des Bundeslandes. Also kommt man etwas weiter südlich?
Dann
da,
doch nicht mehr so, oder?
Nein.
Dann spricht man auch nicht mehr Dänisch und versteht sich auch nicht mehr?
Vielleicht kommt das in der Fehmarn-Belt-Region, wer weiß.
Tja, wenn die Brücke und der Tunnel vielmehr kommt. Aber Herr Höxter, wie ist das in Ihrer Meinung?
Wie erleben Sie das genau?
Ich erlebe das natürlich auch im Grenzgebiet am stärksten, dass wenn wir zum Beispiel dänische Slam-Poetinnen und Slam-Poeten da haben, dass es in Flensburg auch fürs normale Publikum sehr gut klappt. Wenn ich diese Leute in Kiel auftreten lasse, sind es wirklich eine Minderheit, die dann Dänisch noch versteht. Aber ich nehme jetzt, bin ja auch in den 90er Jahren erst hergekommen und habe eben auch erst diese schöne Zeit mitbekommen und erlebe eine wahnsinnig schöne auch Verbundenheit auch der deutschen Minderheit in Dänemark, auch mit der dänischen Minderheit in Deutschland und viele gemeinsame auch Kulturprojekte. Und da ist eine große Nähe. Man soll ja auch nicht vergessen, dass das ja Menschen sind, die immer dort gelebt haben und dass dort Grenzen gezogen worden sind und dass es keine emigrierten Minderheiten sind in der Form. Und ein Zusammenleben war, glaube ich, immer schon da, nicht immer friedlich und nicht immer einfach, aber jetzt gerade, wie gesagt, seit ich hier bin, erlebe ich es unglaublich freundlich und freundschaftlich miteinander.
Sie haben diesen wunderbaren Satz gesagt, wir Menschen in dieser Grenzregion hatten viel Glück, dass wir diesen nationalen Konflikt so friedlich beilegen konnten. Also Grenzkonflikte friedlich beilegen in der heutigen Zeit, von der wir sprechen, empfinden Sie das jetzt immer noch als Privileg oder dass es gelungen ist? Ja?
Es ist ein Segen für die Menschen in Schleswig-Holstein und in Dänemark, dass es geglückt ist, diesen Konflikt friedlich beizulegen. Vielleicht hängt das mit dem Gemüt der Menschen zusammen, wer weiß. Vielleicht auch den Abstand, von dem Björn vorher sprach, der dazugehört. Aber ja, es ist ein Segen. Aber man muss ja auch wissen, man hatte auch das Glück, dass man den Kalten Krieg hatte. Denn der Kalte Krieg führte zur Verständigung zwischen Bundesdeutschen und Dänen.
Also quasi so eine Art Notgemeinschaft, man musste zusammenhalten.
Man hatte gemeinsame Interessen.
Es gab sozusagen eine Veranlassung dazu.
Gemeinsame Interessen führen zur Kooperation, führen zur Vertrauensbildung.
Ich würde gerne nochmal das Sprachliche ansprechen. Das klang ja gerade schon so ein bisschen an, wer spricht eigentlich wo, welche Sprache. Wir erleben das ja häufig in Grenzregionen, wo das mal stärker war, dass man jeweils die andere Sprache spricht, dass das nachlässt, weil das Englische immer stärker wird. Und dass es, zweiter Gedanke, auch so ein gewisses Gefälle gibt. Also die kleineren Nachbarstaaten und die Menschen dort, die lernen fleißig Deutsch. Und die Deutschen sind dann so ein bisschen zurückhaltend. Wie ist das hier zwischen Deutschen und Dänen?
Ich weiß nicht, was eine Fehlwahrnehmung ist aus gemeinsamen Workshop-Projekten. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die deutsche Minderheit in Dänemark zu 90% sehr gut Dänisch spricht. Dass ich aber eben mehr und mehr dänische Minderheit aus Deutschland erlebe, die dann das Deutsche tatsächlich nicht mehr wirklich, also nicht so viel spricht, bei den Jugendlichen zumindest. Und dass da vielleicht schon eine Orientierung dann auch Richtung Dänemark kulturell stärker ist. Aber das, wie gesagt, ist nur auch so ein Querschnitt aus Workshop-Projekten.
Wie sehen Sie das? Wie erleben Sie das?
Die Zweisprachigkeit ist ja gegeben innerhalb der dänischen Minderheit auf jeden Fall, auch innerhalb der deutschen Minderheit. Aber man muss ja auch wissen, dass der größte Teil der dänischen Minderheit lebt ja in gemischt nationalen Ehen. Das heißt, in den Elternhäusern wird häufig, wenn nicht gar überwiegend, Deutsch gesprochen.
Das würde man sich von der deutsch-polnischen Grenze übrigens wünschen, weil da nämlich die meisten Polen eher Deutsch sprechen und die meisten Deutschen eher nicht Polnisch sprechen.
Mhm. Kleine Frage noch, und da sind wir vielleicht wieder so in der Politik, der SSW, ja, ich habe jetzt schon gelernt, ne, wie die Abkürzung richtig ist, aber ich bleibe mal bei SSW. Der SSW, ist der zufällig immer tendenziell eher bei den linken Parteien oder ist das auch so was Dänisches, das skandinavisch-sozialdemokratische, das da durchschlägt? Weil wir war ja schon, haben wir gehört, Heide Simonis Mehrheitsbeschaffer in verschiedenen Konstellationen hier.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der SSW als Vertreter der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen übrigens auch in seiner Politik den Absatz nimmt oder den Bezug nimmt auf den Konsens im dänischen Wohlfahrtsstaat. Und der ist etwas parallel verschoben gegen links. Es ist also der dänische Wohlfahrtskonsens. Und das sind ja auch die Ideale und die Ideen, die in der tagtäglichen Politik vermittelt werden.
Vielen Dank, Jürgen Kühl, Minderheiten- und Grenzregionforscher und Gründer der dänischen Gemeinschaftsschule. Und jetzt traue ich mich was und sage Mange Tak auf Farvel.
Tag Limul. Und ich sage einfach auf Deutsch Dankeschön an Björn Höxter, dass Sie auch in dieser Runde dabei waren.
Tschüss und Tag.
Ja, machen wir mal weiter hier bei unserer Sendung aus dem Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel mit Fun Facts, würden das meine Kinder nennen. Welches Bundesland, Nane, hat die meisten Literaturnobelpreisträger hervorgebracht?
Ich weiß, das ist jetzt, diese Frage, das ist jetzt der Geschichts- und allein der Literaturunterricht, aber das kann man natürlich sagen. Thomas Mann, klar, du willst auch noch wissen, wann, 1928 und Günter Grass. Und ich gucke jetzt mal ins Publikum, wann, 1999, habe ich gut nachgeguckt.
Genau, und damit Schleswig-Holstein ist the winner. Ist das damit auch schon das Land der Autoren oder vielleicht auch nicht? Jan Christoffersen ist bei uns Schriftsteller seines Zeichens, Landeskind oder zumindest in Schleswig-Holstein zu Hause. Mit seinem Debütroman Schneetrage ist er bekannt geworden. Der jüngste Roman heißt Ein anständiger Mensch. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Moin, moin.
Ja, Land der Autoren oder ist das auch so ein Label, das man journalistisch gerne mal vergibt, sobald man irgendwie zwei Treffer hat?
Ein Klischee, darüber haben wir auch schon gesprochen, genau.
Ja, ich würde das nicht so behaupten. Also es gibt hier natürlich Autoren, aber wenn ich nach Berlin gehe oder nach Hamburg gehe, ist das schon wirklich ein anderer Schnack, würde ich sagen. Das ballt sich da schon sehr viel mehr. Und ich wohne ja oben auf dem Land und ich treffe da keine Autoren auf dem Weg zum Bäcker. Und in Berlin passiert mir das durchaus.
Okay. Ist ja wahrscheinlich auch so noch eine Korrelation zwischen Anzahl von Autorinnen und Autoren und erfolgreichen Autoren.
Und
vielleicht
Qualität,
sind die da besonders einfach gut. Vielleicht kann man es mal so interpretieren, oder das ist auch wirklich die ernst gemeinte Frage. Also finden Sie auch ganz konkret hier auch eine Situation, eine Landschaft, Menschen vor, die vielleicht ein besonders guter Humus sind für Literatur?
Also ich bin jedenfalls, ich komme ein bisschen aus der Tradition, die jetzt jemand wie Siegfried Lenz oder so gemacht haben, die durchaus finden, dass Geschichten sehr gerne in der Provinz spielen dürfen. Und obwohl sie in der Provinz spielen, vom Großen erzählen. Und insofern finde ich das eigentlich ganz richtig, sich hier aufzuhalten. Trotzdem, ich meine, als Autor zu leben in der Provinz ist ja jetzt nicht das Leichteste dann, ne? Also wenn es darum geht, Geld zu verdienen oder andere Leute zu treffen, die auch schreiben oder so. Das ist ein bisschen leichter, wenn man in Hamburg oder Berlin ist oder so. Aber,
ja. Und was hat Sie dann trotzdem bewogen, aufs Land zu gehen?
Ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern nun auch so ist, aber ich beobachte das bei sehr vielen, jedenfalls aus meiner Umgebung, die gehen erstmal weg, um irgendwo zu studieren oder irgendwas zu machen und kehren zurück, wenn die Familie gegründet wird, so wie die Wandervögel. Und so haben wir das auch gemacht. Also wir sind halt zum Studieren in die Welt gegangen und dann zurückgekommen, um Familie zu gründen.
Mhm. Und das Thema Ihres Debütromans, übrigens auch ausgezeichnet mit dem Buddenbrookspreis, das wollen wir doch nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle, geht über den Katastrophenwinter 78-79, etwas, was sich ja tief auch in die Psyche hier der Schleswig-Holsteiner eingegraben hat.
Genau, es ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, der Fall der Mauer oder die Twin Towers. Ich glaube, in Schleswig-Holstein weiß jeder, wo er war oder wo sie war, 78, 79, als der Schneewinter war. Ich war nun gerade nur 4 Jahre alt und ich weiß es trotzdem, weil das mit meine erste Erinnerung ist,
wo die
ich
waren
einfach
sie?
Habe. Im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, eingeschneit, wie alle. Und das Erste, woran ich mich halt erinnere, ist ein Panzer, der bei uns durch die Straße fuhr und den Schnee platt gedrückt hat. Und dieses Rattern und so, das fand ich sehr beeindruckend als Vierjähriger.
Also die Namen sind ja schon gefallen und man muss jetzt, glaube ich, nicht nur im Bereich derjenigen schauen, die auch leider nicht mehr unter uns sind. Günter Grass, natürlich die Manns, aber es gibt Feridun Salmoğlu. Wir haben Robert Habeck,
den Politiker
gewordenen Schriftsteller.
Verloren, ja.
Wir haben seine Frau, die wir übrigens auch sehr gerne hier heute begrüßt hätten.
Anna Palloch, aber sie konnte leider nicht.
Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, ich versuche immer wieder Thesen aufzustellen, die Sie dann kaputt machen können. Es ist ja auch ein bestimmter Schriftstellertypus, der sich da zeigt, der eben nicht nur schreibt, sondern auch ein politisches Engagement zeigt, ein gesellschaftliches Engagement zeigt. Bei Günter Grass war das ja ganz deutlich, der ganz eng verbunden war, eben auch mit dieser Aufbruchsphase der 70er Jahre.
Auch bei Siegfried Lenz, Deutschstunde, ich meine.
Der ja den offenen Brief, über den ja in diesen Tagen wieder viel diskutiert wird, irgendwie zur politischen Form auch in Deutschland gemacht hat. Jetzt frage ich wieder, ist das Zufall oder hat das auch was mit dem Land Schleswig-Holstein zu tun?
Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt eher Zufall und ich würde auch nicht behaupten, dass alle Autoren damals politisch engagiert waren. Siegfried Lenz hat ja auch zeitweilig sich engagiert und dann auch wieder geangelt. und dann und seine Bücher geschrieben halt, ne, wie man das so machen soll. Und Günter Grass war natürlich immer wahnsinnig aktiv. Und diese Autoren, die gibt es natürlich immer noch. Ne, also Juli C. oder eben Robert Habeck oder so, die wirklich
Sie
dabei
selbst
sind
auch im Pen-Club und auch nicht ohne Grund.
Ich bin auch im Pen-Club. Ja, genau, nicht ganz ohne Grund, weil ich doch auch das Gefühl hatte, dass man sich irgendwie mal engagieren muss. Und mit meiner schwachen kleinen Stimme kann ich nicht so viel ausrichten. Insofern bin ich da in diesen Pen gegangen, um ein bisschen mitzuhelfen.
Na, aber Sie schreiben Romane, ein anständiger genau. Mensch. Ihr neuester ist, dreht sich ja genau um das anständig sein,
das
wie man
stimmt.
das hinkriegt in
das
heutigen
stimmt.
Zeiten.
Ja, es hat sich damals eben 2015, die Flüchtlingskrise fand ich sehr beeindruckend und hat mich sehr bewegt. Auch gerade hier in Schleswig-Holstein, hier sind ja sehr viele Flüchtlinge damals auch hingekommen, auf dem Weg Richtung Norden, Richtung Schweden. Und sehr viele sind damals in Flensburg hängen geblieben am Bahnhof. Ich bin da auch hingefahren und habe das gesehen und fand das eigentlich erschreckend, dieses ganze Bild. Und dann die Flüchtlingstrecks auf der dänischen Autobahn. Ich weiß nicht, ob jemand das Foto kennt, aber die sind dann zu Fuß sozusagen einfach über die Grenze gegangen. Das hat mir zu denken gegeben. Und überhaupt die ganzen Diskussionen, die damals kamen, wie man sich verhalten soll, wie man anständig ist, das hat mich bewegt.
Sie haben ja gerade anfangs gesagt, man läuft ja nicht ständig Autorinnen und Autoren über den Weg, wenn man hier unterwegs ist. Aber Sie wollten das auch nicht dem Zufall überlassen, sondern haben ja selber mal sich darum bemüht, die Autorenszene im Norden so ein bisschen zu versammeln, regelmäßige Autorentreffen hinzukriegen. War das schon so ein Revival-Versuch, Gruppe 47?
Nicht ganz, aber ich habe in Leipzig studiert, am Literaturinstitut. Und da ist das so wie eine Kunsthochschule und man studiert. Und das habe ich und meine Frau, die auch schreibt. Insofern, ich treffe jeden Morgen eine Autorin. das wollten wir einfach weiterbeleben und haben dann angefangen einzuladen. Immer hier ins Literaturhaus, hier treffen wir uns einmal im Jahr, wenn Corona nicht dazwischen kommt, und versuchen hier einfach kollegial uns auszutauschen. Gar nicht Gruppe 47 so sehr. Also wir reden auch mal über Texte, aber meistens reden wir eher über Verlage.
Und wie man das hinkriegt, das dann auch
ja,
zu Geld zu machen.
Zum
ja?
Beispiel, genau.
Zu Geld machen bestimmt viele Krimi-Autoren. Und das ist ja ganz normal. Also der regionale Kriminalroman hat ja eine unglaubliche Furore gemacht. Nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in vielen anderen. Aber hier habe ich das Gefühl, ist er besonders präsent. Vielleicht auch, weil die Landschaft irgendwie dazu einlädt.
Ja doch, die Weite ist bestimmt sehr, sehr nett. Die Weite und dann die so berühmten, weiß ich nicht, Austern-Norddeutschen, die nicht sagen und nicht reden und so geheimnisvoll sind, jedenfalls dem Klischee nach.
Mhm. Austern-Norddeutsche, auch ein schöner
Begriff. Naja, so zugeklappt wie eine Auster halt. Ne? So das, ja, das passt bestimmt gut für Krimis.
Jan Christoffersen, Schriftsteller hier in Schleswig-Holstein. Wir haben gesprochen über das Land der Autoren. Ich lasse einfach mal ein Fragezeichen stehen. Und von den Austern, Nana, kommen wir gleich zu den Krabben. Aber erstmal sagen wir ganz herzliches
Vielen
Dankeschön,
Dank.
Dass
Schön,
Sie da
dass
waren.
Schön, dass Sie da waren.
Sehr
Danke.
Gerne.
So, und jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, wir zeichnen auf am Donnerstagabend, aber senden Freitagmittag. Und das ist die beste Zeit, wo man eigentlich im Büsum Krabbenbrötchen essen kann. Und ich muss wirklich gestehen, ich weiß schon, du magst es nicht. Ich bin totaler Fan von Krabbenbrötchen.
So hart formuliert.
Aber man muss ja auch leider dazu sagen, die Nordsee-Krabbenfischer, die haben es ja nicht leicht. Eigentlich haben sie es schon länger nicht leicht. Und was ihnen das Leben gerade besonders schwer macht in diesen Zeiten, sind natürlich die steigenden Energiepreise. Ich sag nur mal eine Zahl. Ein Liter Schiffsdiesel, der hat im letzten Jahr noch so 50, 60 Cent gekostet und jetzt kostet er 1,50 Euro. Kann man sich also vorstellen, wie schwierig das ist. Bei uns ist jetzt Bettina Adam, Krabbenverkäuferin, erste Vorsitzende des Fischervereins Friedrichskoog, gegenüber von Büsum im Übrigen. Und ihr Mann ist Krabbenfischer. Schön, dass Sie da sind. Moin.
Hallo, guten Tag.
Hallo, hallo.
Moin, moin.
Krabbenfischer, wie muss man sich diesen Alltag vorstellen? Ist ein harter Alltag.
Ja, das ist es in der Tat. Also das habe ich damals auch nicht gewusst. Mein Mann fährt also 3 Tage auf See, dann löscht er seine Ware, dann werden die Krabben im nächstliegenden Hafen, also da, wo auch gerade das Fanggebiet ist, angelandet. Und wenn die Fischerei weiter weg stattfindet, wie an der dänischen Grenze oder an der holländischen Grenze, dann wird die Ware auch dort angelandet und dann geht es gleich wieder los. Und manchmal ist er tatsächlich auch mal 2-3 Wochen weg.
Mhm. Nun gibt es einen wunderbaren Video, kann ich jedem nur erzählen. Muss man sich angucken bei der Fischerei Adam, wie das wirklich funktioniert. 4 Minuten, da gibt es dann so 4 Uhr morgens, stockfinster, irgendwo in der Nordsee. So, und dann kommt jemand und hat ein Riesennetz und kippt das alles in ein großes Becken und die Krabben werden gekocht. Ja, erklären genau. Sie uns ein bisschen, wie funktioniert das? Also die holen die raus?
Genau, also es kommt auch immer drauf an, wann, wie, wo, zu welcher Saison gefischt wird. Mal sind die Netze schneller voll und mal weniger schnell. Aber nichtsdestotrotz, es sind manchmal tatsächlich Stundenrhythmus, die sie dann fahren. Also dann heißt das eine Stunde schlafen, eine Stunde Wache halten, eine Stunde verarbeiten. Und das ist dann schon ein Takt, der ziemlich anstrengend ist, was Sie ja vorhin auch schon beschrieben haben. Und von daher ist es dann so, die Krabbe wird tatsächlich an Bord gekocht, dann also gleich verarbeitet, dann kommt sie in die Kühlung. Und naja, wie gesagt, nach spätestens 3 Tagen muss die Krabbe dann an Land, um dann halt weiter
und aufs Brötchen.
Und aufs Brötchen, genau.
Ich kenne ja immer diese absurden Geschichten von den Krabben, die hier gefischt werden und dann nach Marokko gebracht werden beispielsweise, um da gepoolt zu werden. Ist das die Realität auch bei Ihnen oder poolen Sie selber?
Also wir selber poolen tatsächlich bei uns in Friedrichskoog. Das ist aber die Ausnahme. Ich habe tatsächlich ein paar Rentner, die da Lust zu haben, die das früher schon gemacht haben, wie es früher gang und gäbe war, die mir insofern helfen wollen, weil sie wahrscheinlich auch immer diesen Lob bekommen, diese Krabben sind die besten, das ist das Tollste. Aber mein Interesse ist eigentlich, die Leute wieder zurückzukriegen, die Krabben selbst zu poolen, weil das ist einfach das Beste.
Sie meinen die Kunden?
Ja, genau. Wenn ich da mal eine kleine Geschichte erzählen darf, es ist also klar. So, ich bin auf den Markt gefahren mit 10 Kilo Krabben in Schale. Ich bin in Halstenbek auf dem Wochenmarkt. So, und jetzt inzwischen ist es so, dass ich 40 bis 50 Kilo Krabben verkaufe, weil ich den Kunden zeige, so funktioniert das. Und so sind die Leute doch heutzutage auch. Eigentlich möchten die doch gerne ihren Kram selber machen und ganz genau wissen, wo was herkommt. Und von daher ist das doch ideal. Und so umschiffen wir auch diese Marokko-Geschichte.
Okay.
Aber trotzdem haben Sie große Probleme oder wie massiv sind Sie denn wirklich davon betroffen? Also klar, von diesen steigenden Spritpreisen ist es jeder, aber auch vom Verkauf. Verkaufen Sie mehr, weniger? Wie ist das Geschäft?
Also es ist zurzeit schon so, dass die Krabbenpreise auch sehr hoch sind. Also auch mein Mann ist auch in einer Erzeugerorganisation organisiert, um halt diese ganze restliche Ware irgendwo loszubekommen. Und das ist schon so, dass die Preise sehr, sehr hoch sind zurzeit. Und das fängt aber nicht diese Gasölpreissteigerung ein. Also das funktioniert nicht. Das heißt also, viele Betriebe bleiben liegen, also viele Schiffe fahren gar nicht raus. Oder aber ich habe angefangen im Fischerverein, da waren wir noch 31 vor 10 Jahren. Wir sind noch 19. Und ich glaube, das wird jetzt rapide weitergehen durch diese Situation.
Mhm. Jörn Schaar, Landeskorrespondent von Deutschlandfunk Kultur hier in Schleswig-Holstein, beobachtet ja im Prinzip alle Themen für uns, auch solche Themen. Frage ist, ist das auch ein Thema für die Landespolitik?
Das ist auf jeden Fall ein Thema für die Landespolitik. Auch darüber wird ja gesprochen, auch mit den Fischern. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, da vielleicht für Entlastung zu sorgen? Und ich weiß, dass es mehrere Gesprächsrunden gab.
Ja.
Das Ergebnis habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Voll.
Das ist auch noch in der Mache. Man muss bedenken, dass die Fischereipolitik ähnlich wie die Landwirtschaft in Brüssel gemacht wird. Also es ist eine reine EU-Politik. Und von daher muss von da dann auch die Hilfe kommen. Und dann muss es wiederum der Bund regeln, beziehungsweise dann das Land. Also es sind diverse Hürden, die genommen werden müssen, damit eine Hilfe stattfinden kann.
Ich hoffe, die Hilfe kommt, denn es gibt ja nicht nur die Krabben, es gibt auch die Krabbenbuletten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist es richtig?
Krabbenfrikadellen, ja.
Frikadellen, Buletten, genau. Wir kommen aus Berlin, da ist es die Bulette. Ja. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich weiß, ich bin rettungslos. Ich bin einfach Fan, ja. Und den Krabbensalat, alles frisch bei Ihnen auch gemacht. Sie machen das auch noch selber?
Ja.
Lohnt sich das?
Ja, das lohnt sich, absolut. Ich mache aber tatsächlich auch nur diesen einen Markt, weil ich habe gar nicht die Kapazitäten, mehr Ware herzustellen. Also da ist die Nachfrage auf jeden Fall da. Und das Konzept stimmt auch. Aber mir fehlen einfach die Kapazitäten, die Pool-Kapazitäten. Mhm. Und das ist halt dieses große Problem, an dem wir jetzt arbeiten. Aber wir werden jetzt tatsächlich, das sind gute Ideen, die jetzt gekommen sind. Da soll es eine neue Entschädigung geben und so weiter. Und dann könnte es natürlich tatsächlich sein, dass wir das Ganze wirklich regional hier weitermachen können.
Ja, zum Thema Poolen eine persönliche Anekdote. Wenn ich Freunde habe aus Süddeutschland, die kommen zu mir, die wollen immer Krabben poolen. Ich kaufe dann 2 Liter und dann teilen wir das auf. Und ich bin am meisten schon fertig. Und da sind die ungefähr bei der Hälfte. Und
das ist
dann
zu kleinteilig für den Süddeutschen.
Ja, eindeutig, also genau. Ja, aber diese Entschälmaschine, das finde ich spannend. Das ist gerade ein Pilotprojekt, was in Niedersachsen eine Förderung bekommen hat. Da geht es darum, dann die Krabben maschinell schälen zu können mit Ultraschalltechnik. Denn das war bisher immer das Problem bei der maschinellen Entschälung, dass da einfach zu viel Verlust war. Ne? Per Hand geht es eigentlich am besten, das ist so, da kriegt man das Fleisch am besten aus der Schale und mit dieser Ultraschallmaschine soll es dann im Idealfall fast genauso gut werden wie mit der Hand. Mhm.
Das klingt so, als ob eigentlich das ja wirklich Kulturerbe so. Wir haben doch in vielen deutschen Landen haben wir doch irgendwie Spezialitäten ja, als Welterbe. Ja.
Gibt es den Antrag schon auf Weltkulturerbe?
Ja, also wenn nicht, dann müssen wir ihn stellen. Das ist vollkommen
super
klar.
Idee.
Gut. Interessant, zu welchen Ergebnissen man so kommt, wenn man vor der Wahl auf ein Bundesland schaut, wie Schleswig-Holstein. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber auf jeden Fall schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, Bettina Adam, dass Sie heute zu uns gekommen sind und uns erzählt haben, dass man Krabben auch selber poolen kann.
Genau, oder muss. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ja, und genau, den Applaus wollen Sie kriegen, auf jeden Fall. Und wir sind eigentlich auch schon an dem Punkt, wo es noch ein zweites Dankeschön geben sollte, nämlich an Jörn Schaar für heute.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und generell für die Berichterstattung im Deutschlandfunk Kultur über dieses Bundesland, auf das wir natürlich total intensiv schauen werden. Aber jetzt habe ich auch schon wieder den Applaus weggeredet. Also vielen Dank, Jörn Schaar.
Jörn Schaar, genau.
Dankeschön.
Und ich bin mir sicher, Sie alle wollen natürlich wissen, wie das jetzt ausgeht, obwohl, alles klar, abgerechnet wird am Sonntag. Aber am Sonntag gibt es natürlich die entscheidende Sendung, 17.55 Uhr, die Wahlsondersendung zur Wahl in Schleswig-Holstein. Moderiert natürlich von meinem lieben Kollegen Corbin Enfrenzel.
Ich werde da sein. Vielen Dank, sage ich aber erstmal für heute, für Ihr Interesse hier im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel.
Mit Corbin Enfrenzel
und mit Anna Brink.
Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.